Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Es dürfen höchstens 90 Sekunden vergehen, habe ich mich klar ausgedrückt.
Was passiert nach 90 Sekunden?
Dann bleiben Sie. Fass die Hand an. Und jetzt sag: Talk to me.
Das ist genau der Titel des Horrorfilms. Wir haben heute richtig schönes Genre-Kino für Sie. Wir haben Talk to Me, also das ist ein Horrorfilm, wie man ihn ganz selten zu sehen bekommt. Ich fand ihn großartig. Mal sehen, was Anke Lewe gesagt hat. Habe ihn noch nicht drüber gesprochen, bin sehr gespannt. War von diesem Werk sehr beeindruckt, lief auf der Berlinale ja schon jetzt im Kino. Wir bleiben beim Genre-Kino. Science-Fiction gibt es dann, Last Contact. Ist nicht so wahnsinnig lange hin, die Zeit, die da geschildert wird. Aber ich sag mal schon so viel, es sind nur noch zwei Kontinente übrig. Könnte ganz realistisch sein, in der zweiten Stunde dann auch Genre-Kino, und zwar für die ganze Familie. Kinderfilm Lassie, ein neues Abenteuer. Ich habe gesprochen mit Katharina Schüttler. Die ist nämlich dabei bei diesem Film, spielt die sehr liebenswerte Tante Cosima. Und ihrem Hund passieren richtig schlimme Sachen. Aber zum Glück ist ja Lassie da. Werden wir alles bereden in der zweiten Stunde. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Talk to Me, auf der Berlinale schon so eine Art Geheimtipp gewesen. Jetzt kommt dieser Film zu uns ins Kino. Ein Film zweier Brüder, die sind so auf YouTube richtig bekannt übrigens. Michael und Danny Filippo haben so auch so eine Horror-Comedy-Serie dort. Wahnsinnig viele Menschen weltweit sehen sich das an. Jetzt also ihr erster ausgewachsener Film, richtig langes und ich finde schon sehr beunruhigendes Werk. Anke Lewicke, hallo, hallo. Erstmal, lieber Anke.
Hallo, Talk to Me.
Talk to Me, genau. Ich wusste, dass du es irgendwann mal sagen musst. Also wir talken jetzt über diesen Film, Anke, beschreiben aber erstmal, was da so passiert. Der Ausgangspunkt, ganz klassisch kann man sagen, ist so ein okkulter Gegenstand, eben diese einbalsamierte Hand, ist auch so beschriftet irgendwie, also wie eingegipst irgendwie sieht die aus. Und ja, wenn man die berührt, was passiert dann?
Ja, man darf sie berühren oder man gibt diese Hand die Hand. Mhm. Und dann muss man, das haben wir ja eben auch schon in dem kleinen Ausschnitt gehört, sagen, talk to me. Mhm. Und dann wirst du von, ja, erscheint dir ein Geist. Du weißt aber nicht, welcher.
Ja.
Und dann musst du noch sagen, let me in. Und dann kommt der Geist in dich rein. Und das wird dann alles gefilmt, eben genau 90 Sekunden lang, was da mit dir passiert. Mhm. Und du kannst dich dann selbst nicht mehr kontrollieren, weil die Geister machen dann was mit dir. Also entweder fängst du an zu weinen wie ein Baby oder du schüttelst dich vor Angst, dir kommen die Augen raus, was weiß ich nicht. Nach 90 Minuten wird es aber abgebrochen, weil sonst könnte es gefährlich werden. Und der Witz, und da wird es ja vielleicht auch ein bisschen kritisch, weil die kommen ja aus, wie du schon sagtest, das sind ja YouTuber, diese beiden Regisseure, die filmen das und stellen das dann ins Netz. Mhm. Und es geht eben darum, dass die Leute ja sehen, was so eine Geisterbeschwörung alles mit dir macht. Also so ein echter Kick, damit wird dann doch gespielt mit diesen Videos. Und das Interessante ist, es kommt ja jetzt nicht von uns die Kritik, sondern von den Leuten aus der Generation, die sowas eben auch machen.
Die sehen das wirklich sehr kritisch. 90 Sekunden sind es. Und wenn du dann rüber gehst über die 90 Sekunden, dann passiert was ganz Schreckliches. Dann gibt es so eine Art verschmelzt und dann kommt man auch nicht mehr raus. Also man muss wirklich aufpassen, dass man diese 90 Sekunden genau ausnutzt. Und das macht ja auch Mia, die Hauptfigur, ganz wunderbar gespielt, finde ich, mit so einer tragischen Größe, ein junges Mädchen, Sophie Wilde. Und sie hat ja auch tiefere Absichten, Anke. Und damit kommen wir schon zu dem, wie ich finde, ja, Mehrwert dieses Films. Also alles klassische Horror-Konventionen, auch sehr brutal. Der Film ist auch richtig hart, also der geht zur Sache. Aber was sie eben versucht, ist ein Aufarbeiten von einer traumatischen Familienerfahrung. Und da bekommt der Film für mich dann schon auch eine Tiefe.
Ja, es geht um Trauerarbeit. Man könnte auch sagen, es geht um den Horror in mir. Also es ist so, dass Mias Mutter sich wohlmöglich umgebracht hat. Also das ist die offizielle, das erzählt der Vater, Schlaftabletten genommen. Und Mia will das aber nicht wahrhaben. Wie kann denn eine Mutter sich umbringen? Und deshalb wird sie so ein bisschen süchtig nach diesen Geisterbeschwörungen. Sie will das immer wieder machen, weil sie eben auf ihre Mutter trifft. Mhm. Und die Mutter scheint ihr eine andere Geschichte zu erzählen. Und sie agiert dann auch ganz seltsam. Also sie macht Sachen, die ganz komisch ankommen, solange sie davon ihrer Mutter besessen ist oder ihre Mutter trifft. Gleichzeitig gibt es aber eben noch die andere Ebene. Sie wohnt nämlich Mia bei ihrer Freundin Jade Riley. Das ist auch eine Art von Patchwork-Familie. Da gibt es keinen Vater. Und dieser kleine Junge bleibt eben, macht diese Geisterbeschwörung auch, bleibt drauf hängen. Mhm. Und jetzt denkt Mia auf einmal, vielleicht ist das meine Mutter. Und dieser Junge hat dann ja diesen Hang, sich selbst zu zerstümmeln, zu zerstören. Das sind schon ganz schön drastische Szenen. Also da wird schon mit Effekt gearbeitet, aber gleichzeitig geht es eben um Verantwortung, Freundschaft. Ja, und wie geht man mit dem Tod der Mutter um?
Also es sind die Nöte Heranwachsender auch nicht. Also Coming of Age spielt da eine Rolle. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Wie so klassische Motive des Horrorfilms, auch des Mythos, nicht? Also ist ja auch Orpheus irgendwie, nicht? Kann man die Toten zurückholen? Kann man mit ihnen in Kontakt treten, wenn man so will? Werden verbunden mit ganz normal, auch realistisch erzählten Geschichten einer schwierigen Familie. Und das, finde ich, ist hier schon extrem gut gelungen. Ging mir jedenfalls so. Wie war es bei dir?
Ja, ich fand das auch klasse. Und du hast natürlich recht. Also da wäre sowas wie Exorzist oder Shining. Ich musste auch an den kleinen Jungen aus Shining denken, der diese Erscheinung hat und dann Red Rum sagt. Da wird wirklich souverän mitgespielt. Aber der Film ist ja auch total souverän einfach gemacht. Ja. Also schnelle Schnitte, kommt so ganz effektiv zur Sache, schnörkellos. Und das Ganze spielt eben fast immer nur in Innenräumen. Es sind eben auch Familieninnenräume. Also man ist da auch in einer Familiensituation eben immer eingeschlossen. Mia alleine mit ihrem Vater oder eben die Familie von Jade, also die Mutter, die ziemlich streng ist. Und das ist dann alles so klaustrophobisch. Also es gibt Fenster und Türen, aber man hat trotzdem das Gefühl, es kommt nie, man kommt nicht raus. Und ein Krankenhaus spielt ja auch eine große Rolle. Und wie dann einfach die verschiedenen Realitätsebenen gerade bei Mia vermengt werden, das ist schon alles ziemlich souverän inszeniert. Also es macht große Freude, den Film einfach zu sehen. Ja, und man wird eben auch nicht mit dem Horror für blöd verkauft, also weil was mit dem Horror verhandelt wird.
So ist es. Talk to me. Freut mich, dass dir der Film auch gefallen hat, Anke. Ein Film, der erzählt auch von dieser großen Sehnsucht, diese Grenze mal zu überschreiten. Zwischen Diesseits und Jenseits wollen wir alle, Anke, aber wir wollen alle natürlich auch unbedingt wieder zurückkommen. Jetzt im Kino zu sehen, dieser sehr erfrischende Horrorfilm, der das Genre vielleicht ganz neu und noch erzählt und definiert, Talk to Me. Für uns auch gesehen von Anke Lewicke. Danke.
Ja, danke, dass du mit mir gesprochen hast. Tschüss.
Vor wenigen Wochen habe ich noch mit ihm hier gesprochen, in 12 Uhr mittags, und wir sprachen über Indiana Jones. Da hat er mich mitgespielt. Knapp 4 Wochen später hat er schon wieder einen neuen Film im Kino, Thomas Kretschmann. Diesmal kein Abenteuerfilm, in dem er einen Nazi spielt, sondern ein Film, der als Science-Fiction-Film getarnt den Klimawandel thematisiert. Last Contact. Anna Wollner, dich herzlich grüße, hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hat Last Contact auch gesehen. Und Anna, natürlich, wir spüren den Klimawandel alle derzeit ganz direkt. Keiner kann daran vorbei. Worauf müssen wir uns jetzt vorbereiten, wenn wir in einen Film gehen, der Last Contact heißt und davon handelt?
Ja, auf ziemlich viel, aber jetzt nicht im Roland Emmerich-Kaliber The Day After Tomorrow. Last Contact spielt im Jahr 2063. Das klingt erstmal weit weg. Ist es aber gar nicht. Das sind rund 40 Jahre und eine Einblendung direkt zu Beginn macht klar, dass wir Menschen es einfach verbockt haben. Die Meeresspiegel sind angestiegen, die Welt steht unter Wasser. Nur 2 Kontinente ragen noch raus, aber da gibt's einen unerbitterlichen Kampf um Rohstoffe, von dem wir allerdings im Film gar nichts mitkriegen.
Anna, wo genau spielt denn jetzt der Film? Also auf welchem der beiden verbliebenen Kontinente?
Er spielt zwischen den Kontinenten, irgendwo auf dem Ozean, auf einer vor sich hin rostenden Plattform. Es ist ein alter Militärposten, ausgestattet mit einer Atombombe. Und diese Atombombe muss bewacht werden. Bewacht von 4 Menschen, 3 Männern, eine Frau. Alles Militär. Sergeant Hendricks, gespielt von Thomas Kretschmann. Corporal Cassidy, gespielt von Kate Bosworth. Baines und Sullivan, letzterer gespielt von Emily in Paris, Schönling, Lucien, Leviscount. Und die 4, die warten seit über 2 Jahren auf ihre Ablösung. Die wissen nicht, ob die kommt, wann die kommt und ob außer ihnen überhaupt noch irgendjemand lebt.
Die Welt hat's verbockt, eins aufs andere Mal. Die einen haben das Klima versaut, die anderen die Meere. Und als es nichts mehr zu versauen gab, haben sie sich im Kampf um das Nichts, das übrig war, gegenseitig zerfleischt. Ihr verdammtes Chaos haben sie dann uns hinterlassen.
Die Stimmung könnte besser sein, zumal recht zu Beginn des Films ein Schiff in Sicht ist, die aber nicht wissen, ob das die ersehnte Rettung ist oder ihr finaler Untergang.
Anna, jetzt stellt sich natürlich die Frage, bei einem Film, der nun eindeutig ein Science-Fiction-Film ist, auch ganz klar in die Zukunft hineinsieht, ist das jetzt eher so die Kategorie Action oder philosophische Auseinandersetzung mit dem Sein im Wasser?
Wasser ja, philosophische Auseinandersetzung auch, Action weniger. Also der Film macht nicht auf Waterworld oder Tides, es sind weniger Effekte, die hier eingesetzt werden. werden, ganz klar. Es ist ein junger estischer Regisseur, der den Film gemacht hat, Hannel Tuum, und das ist wirklich so eine Art Kammerspiel in den Wellen. Es ist klaustrophobisch, es ist eng auf dieser Plattform, wir hören die ganze Zeit die Wellen irgendwo gegenklatschen und es sind vier Menschen, die einfach vom Rest der Welt abgeschnitten sind, wenn es den Rest der Welt überhaupt noch gibt und die ja vielleicht auch einfach nur vergessen worden sind. Das macht natürlich was mit den Vieren, vor allem auch die Tatsache, dass ihre einzige Gemeinsamkeit auf der Plattform wirklich die ist, dass sie da zusammen arbeiten. Also es ist jetzt keine Familienzugehörigkeit oder Liebesgeschichte, was ja sonst in Science-Fiction-Survival-Filmen oft irgendwie der Überlebensmotivator ist. Und dadurch entsteht hier nochmal eine ganz andere, aber auch total spannende Dynamik. Und dazu dann dieser kühle, nasse Look. Das ist inspiriert von Alien und natürlich auch von Das Boot. Und es ist, fand ich, ein wirklich erschütternder Denkanstoß zum Klimawandel. Denn so unrealistisch, so dystopisch und Science-Fiction ist das alles gar nicht mehr.
Kann man wohl sagen. Also durchaus ein Film zur Stunde. Last Contact jetzt im Kino zu sehen. Für uns gesehen von Anna Wollner, bei der ich mich herzlich bedanke.
Sehr gerne.
Der Film Running Against the Wind führt uns nach Äthiopien und zeigt uns das Land wirklich von innen, zeigt uns eine gesellschaftliche Situation, erzählt eine sehr bewegende, offenbar auch wahre Geschichte. Ein Film, der in Äthiopien die Menschen auch so bewegt hat, dass er eingereicht wurde für den Oscar. Dieser Film aber wurde gemacht von einem deutschen Regisseur, der sich im Land allerdings bestens auskennt. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist, Jan Philipp Weil. Herzlich willkommen erstmal, Jan Philipp.
Hallo Knut, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön heute bei euch sein zu dürfen.
Dieser Film bewegt die Menschen ganz einfach und ich denke, das liegt auch daran, dass es so eine ganz archaische, ganz klare Geschichte erstmal ist, die du uns erzählst. Die Geschichte nämlich von zwei Freunden, zwei kleinen Jungen, die lernen wir erstmal dort kennen, eben Äthiopien, die sich dann sehr unterschiedlich entwickeln, den unterschiedlichen Weg gehen, die führst du auch wieder dann zusammen. Und ich denke mir, das ist vielleicht sogar eines dieser Angebote an den Zuschauer, man folgt diesen beiden jungen und später jungen Männern sehr, sehr gern und wünscht beiden, weil sie sympathisch sind, auch das Beste. Jetzt kannst du uns erstmal sagen, was einem an dieser Geschichte, dieser beiden sehr unterschiedlichen Jungen, dann vielleicht sogar der wahre Kern ist, was du vielleicht miterlebt hast.
Running Against the Wind ist ein Abenteuer, ein Drama, ein Feel-Good-Film. Ein Film, der Ja sagt zum Leben. Und die Geschichte erzählt von zwei besten Freunden, Solomon und Abdi, die schon als Kinder ganz früh im Leben sehr viel Glück haben und privilegiert sind, zu wissen, was sie einst mal werden wollen im Leben. Und einer der beiden Jungs möchte Fotograf werden und sein bester Freund möchte Marathonläufer werden, wie die äthiopische Lauflegende Haile Gebrselassie. Haile Gebrselassie spielt sich selber, mitunter hier jetzt natürlich in der Hauptstadt in Berlin ganz freudig zu berichten. Der Film ist inspiriert von wahren Ereignissen. Mhm. Im Rahmen der Filmgeschichte gibt es 12 echte Ereignisse. Und gleich zu Beginn des Films, ohne zu spoilern, ist der Berlin-Marathon 2008 ein ganz wichtiger Moment. Mhm. Haile Gebrselassie läuft nicht einfach irgendeinen seiner 27 Weltrekorde, sondern läuft als erster Mensch den Marathon in unter 2 Stunden und 4 Minuten. Und Abdi als damals 9-Jähriger bekommt das mit und ist völlig fasziniert und euphorisiert von der Stimmung, die im Land herrscht und möchte auch Läufer werden, wie Haile Gebrselassie.
Erleben wir auch mit, wie er dann trainiert, wie er versucht hochzukommen, wie hart das auch ist. Und ich finde das sehr schön, um zu verstehen, dass eben diese Legende eine Inspiration ist für die jungen Leute, dass sie ihn als Vorbild nehmen. Das ist so der Kern der Geschichte. Aber die Lebenswege sind natürlich auch dadurch sehr unterschiedlich, dass sie in unterschiedlichen sozialen Welten sich dann doch bewegen. Also der angehende Fotograf mit seiner kaputten Kamera, also ganz rührend finde ich das zu sehen, hat eine sehr viel schwierigere Lebenssituation als eben der Freund, der ja aufgefangen wird in dieser Sportwelt. Also ich denke, diesen Kontrast hast du ja auch sehr bewusst herausgearbeitet, um das zu zeigen. Sind sich sehr eng verbunden, aber sie sind auf unterschiedlichen Seiten.
Beide Berufe sind ja absolut unkonventioneller Natur. Fotograf ist sicherlich kein Mainstream-Beruf und Profiläufer bzw. Profisportler werden zu wollen, da braucht man schon eine Persönlichkeitsstruktur, die besonders ist. So, und innerhalb der Geschichte, da rührt ja auch der Titel Running Against the Wind, müssen eben beide einfach alles tun, was notwendig ist und brauchen sich natürlich auch gegenseitig. Die beiden Jungs sind zusammen aufgewachsen und ich hoffe, dass das viele Leute anspricht. Wenn man eine wirklich enge Freundschaft hat, dann kann das sehr, sehr inspirierend sein. Und an der Stelle sei auch gesagt, es war sehr inspirierend, dass Haile Gebrselassie, schon von der allerersten Drehbuchfassung 2008, 2009 mit auf dem Projekt war, weil er gleich, wie auch die beiden Regierungen, die deutsche Regierung und die äthiopische Regierung, während der Entstehungsgeschichte uns so weit supportet haben, dass es überhaupt dazu kam, dass wir den Film machen konnten, machen durften. Und so hat es eins angefangen, 2008, 2009, als ich die erste Drehbuchfassung geschrieben habe und das erste Mal in Äthiopien war. Und gesagt habe, dass ich einen äthiopischen Film machen möchte.
Mhm. Du kannst aber die Landessprache zum Beispiel fließend, soweit ich weiß, und wärst wahrscheinlich auch gar nicht gegangen. Also hast du mit den Leuten ja verständigen können. Hast du das jetzt gelernt, um diesen Film machen zu können? Oder wie kommt das überhaupt, dein Interesse auch am Land?
Ich habe von Äthiopien in der 8. Klasse in meinem Gymnasium damals im Sozialwirtschaftsunterricht gelernt. Und habe aber auch von der Arbeit von Karl-Heinz Böhms Äthiopienhilfe der Stiftung Menschen für Menschen gelernt. Und ich konnte damals als 14-Jähriger nicht nachvollziehen, wie das sein kann, dass wir hier in Deutschland alles haben, aber in Äthiopien so dringend Schulen gebaut werden müssen. Und habe mich dann zusammengetan mit meinen Freunden und Mitschülern und wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine Schule zu bauen in Äthiopien und haben so über die Jahre hinweg Würstchen und Waffeln verkauft in den Pausen. Im Gymnasium in Krefeld, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und so hatten wir mehr oder minder plötzlich über 23.000 Euro Spendengelder zusammen. 2004, 2005 war eine andere Zeit. Kein Social Media, bei weitem nicht so ein exzessiver Internetkonsum wie heute. Und wir waren die ersten Schüler, die Karl-Heinz Böhms Äthiopienhilfe Menschen für Menschen so unterstützt haben. Und so kam es, dass Karl-Heinz Böhm und seine Frau Almas zu uns an die Schule kamen und mich und meinen Schulkameraden nach Äthiopien eingeladen haben. Und Karl-Heinz Böhm uns gefragt hat, ob wir uns nach der theoretischen Entwicklungsarbeit nicht die Projektgebiete von Menschen für Menschen ansehen wollen. Und er sagte eine Sache, die mir bis heute im Kopf geblieben ist, die ich auch jetzt hier mit dir, Knut, und allen Zuhörern und Zuhörerinnen teilen möchte, das, was sehr, sehr inspirierend war, war, wie Karl-Heinz Böhm damals zu uns sagte, ihr werdet mit Engelszungen von euren Erfahrungen berichten. Damals als 14-Jähriger bin ich dann als 18-Jähriger nach Äthiopien gekommen und habe all den Reichtum gesehen, kulturellen Reichtum, sozialen Reichtum und habe dann gemerkt, wie extrem das Bild von Äthiopien verzerrt ist. Also das medial verzerrte Bild Äthiopiens damals wie leider heute. Und ich konnte gar nicht anders, als den Film zu machen.
Du hast von Karl-Heinz Böhm gesprochen, auch ein legendärer Schauspieler natürlich, der mit seinem großen humanistischen Engagement auch viel bewegt hat. Was hat er gesagt? Mit Engelzungen werdet ihr von diesem Land sprechen. Das machst du auch in diesem Film im gewissen Sinne. Eine Liebeserklärung an Äthiopien ist ja auch die Unterzeile deines Films, also der zweite Titel. Und das ist dieser Film ohne Frage, über den wir auch gleich weiterreden. Und wir hören aber vorher Musik aus diesem Film. Du hast netterweise was mitgebracht, nämlich die Endcredits sind das, glaube ich?
Ja, wir hören Gash Abramola, a.k.a. Selassie Demise, ein bekannter äthiopischer Musiker, der es seit all den Jahren versteht, generationsübergreifend das Publikum zusammenzubringen.
Musik aus dem Film Running Against the Wind von Jan-Philipp Weil. Es ist sein Regiedebüt und wir haben ja gerade gehört, wie sehr persönlich dieses Projekt natürlich für dich ist, wie sehr du damit verbunden bist, auch mit dem Land, mit den Menschen dort. Wie war das, mit diesen Schauspielern zu arbeiten? Wir haben ja die Jungs in der doppelt besetzt, also wir haben sie als kleine Jungs, wir haben sie dann als Erwachsene, als junge Männer und die spielen das ja mit großer Liebe. Also man merkt wirklich, dass sie auch das Abenteuerliche mögen an dieser Geschichte. Das ist ja auch ein sehr abenteuerlicher Film, auch durchaus ein sehr realistischer Film, glaube ich, was die soziale Lage betrifft. Also wie war die Arbeit dann auch für dich als Debütant noch dazu in einem anderen Land mit diesen Schauspielern?
Alle Darsteller in dem Film sind Laiendarsteller. Das heißt, im Film ist wirklich also kein Profischauspieler. Wir haben über einen Zeitraum von 14 Monaten über 4.000 Menschen gecastet. Die Kinder aus dem Dorf, die beiden 9-jährigen Hauptdarsteller, sind wirklich Kinder aus dem Dorf Ganda Abdi. Und wir sind so vorgegangen, dass wir Cast on Location gemacht haben. Das heißt also, der jeweilige Darsteller ist aus dem Milieu gecastet, in dem seine Rolle angesiedelt ist. Das heißt, Abdi, der Hauptdarsteller, der Läufer, war damals wirklich auf dem Sprung zum 800-Meter-Läufer. Semiprofessionelle und professionelle Läufer sind eben also in der Läuferwelt. Und dann die, alle Darsteller der Straßengang sind wirklich von der Straße. So haben wir uns nach und nach angenähert und haben ja über 14 Monate halt unseren Cast zusammengestellt und den Film dann in Addis Abeba auf der Theaterbühne vom Addis Abeba Art School College geprobt.
Also ich glaube, deshalb wirkt der Film auch so authentisch, weil die Leute, also wie ich gerade merke, eben aus dem Milieu jeweils kommen und die machen das ganz wunderbar, spielen mit Leidenschaft, mit Freude. Es ist eben auch eine spannende Geschichte, nicht vergessen. Also dieser Kampf, dann eben nach oben zu kommen für beide, ist ja irgendwie spannend und wichtig. Aber im Kern steht für mich immer wieder das Motiv des Fotografierens, der Bilder machen, des Sichtbarmachens. Und ich denke, darum geht es dir eben auch in diesem Film, die Menschen dort sichtbar zu machen, ihre Geschichten zu erzählen, sie uns zu präsentieren. Also ich finde, es hat einen großen Symbolwert, noch dazu, wo du den Fotografen, der ihm so hilft und auf den Weg bringt, ja selbst spielst.
Mein Ziel, beziehungsweise meine Vision war, einen Film zu machen, der wirklich äthiopisch ist. einen Film zu machen, der von seiner äthiopischen Zuschauerschaft gefunden wird, gesehen wird und dass der Film jetzt das geworden ist, was er geworden ist und in Äthiopien so umfeiert ist, das also habe weder ich noch unser Team uns jemals träumen lassen. Der Film ist ein Tribut an Straßenkinder. Der Film ist ein Tribut an Fotografie. Ich bin sehr froh, dass das hier so angekommen ist und dass er so, wie er in Äthiopien vor 3 Jahren und 10 Monaten rausgekommen ist, jetzt endlich deutschlandweit im Kino läuft.
Genau. Noch eine letzte Frage. Der Film zeigt, und das hat mich auch fasziniert, weil ich darüber auch so gut wie nichts weiß, eben auch den Alltag. Neben der Härte, über die wir gesprochen haben, Straßenkinder, auch Straßengangs, auch die Kämpfe, ja auch eben das ganz normale Leben.
Der Film ist immer noch aktuell. Es kommen wöchentlich immer noch Anfragen, wann er denn wieder im Kino läuft. Aktuell
dort
läuft,
in Äthiopien jetzt.
Genau. Aktuell läuft er auf Netflix Afrika und ich bin sehr stolz sagen zu können, dass der Film als einer der meistgesehensten und meistdiskutiertsten Filme Äthiopiens gilt und wir arbeiten weiterhin daran, dass der Film dann in Äthiopien im Fernsehen auch kommt, nachdem er dann nicht mehr auf Netflix zu sehen ist, hoffentlich eines Tages sehr bald, dafür, dass er noch mehr Zuschauer in Äthiopien erreicht.
Running Against the Wind ist der erste Film von Jan Philipp Weil, der uns Äthiopien sehr, sehr nahe bringt und natürlich vor allem die Menschen dort sehr nahe bringt. Herzlichen Dank, schön, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, Knut.
Sie haben Pippa entführt.
Das ist jetzt schon der 15. Hund, der gestohlen wurde.
Das nennt man Dognapping.
Wer kommt mit? Nach Pippa suchen. Lassie, wo willst du denn hin? Lassie? Los, hinterher!
Sie ist und bleibt die berühmteste Hündin der Filmgeschichte, Lassie, inzwischen auch in Deutschland zu Kinoruhm gelangt. 3 Jahre ist es jetzt her, da kam ja der Film ins Kino. Jetzt gibt's ein neues Abenteuer für die große Leinwand. Gleich reden wir über diesen Film, natürlich nicht mit Lassie, aber eben mit einer der Hauptdarstellerinnen. Dort haben wir nämlich die wunderbare Tante Cosima. Und die wird gespielt von der sehr bekannten Schauspielerin Katharina Schüttler. Und die wird uns gleich erzählen, wie es war, bei diesem Lassie-Abenteuer dabei zu sein. Vorher aber Paul Welz mit Tanz in deiner Wohnung. 3 Jahre nach seiner filmischen Wiederbelebung des Lassie-Mythos legt Regisseur Hanno Olderdissen nach und schickt Lassie ein neues Abenteuer in das Rennen, jetzt also im Kino zu sehen. Da haben wir den jungen Flo, wiedergespielt von Niko Maritschka, und seine tolle Collie-Hündin Lassie. Und die sind im schönen Südtirol. Und wen treffen sie da? Eine wunderbare, liebenswerte, herzhaft spielende Tante Cosima ist das. Und die wird gespielt von einer sehr bekannten deutschen Schauspielerin, die eine legendäre Hedda Gabler war im Theater natürlich, aber wir haben sie auch in vielen Fernsehproduktionen und Filmproduktionen gesehen. Überläufer zum Beispiel, Freier Fall, nicht zu vergessen, Kultfilm inzwischen, Reich Ranitzky und Katharina Schüttler. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns hat. Hallo Katharina.
Hallo.
Grüß dich. Du bist ja zurzeit, was ich glaube im Sommer durchaus verbreitet ist, arbeitend unterwegs, also du drehst gerade. Wo bist du ganz genau?
Es hat mich ins schöne Mönchengladbach verschlagen. Das hatte ich auch nicht erwartet, aber ja, da drehen wir jetzt.
Was entsteht da?
Eine Serie für die ARD und Kanal Plus über das ein Projekt über die Abschaffung des Strafvollzuges.
Mhm. Eine Utopie ist das gewissermaßen?
Also es spielt in der nahen Zukunft, ja. Also nichts, was heute möglich wäre.
Mhm. Und ich habe ja einige Rollen jetzt auch mal genannt, die du gespielt hast in letzter Zeit. Immer wieder sind das ja auch so große, herausfordernde Rollen, also auch sehr intensive Arbeiten. Und ich dachte mir, sowas dann zu drehen wie Lassie, ein neues Abenteuer, fantastische Landschaft dort in Südtirol. Wie ist das dann für dich? Ist das dann auch eine Art Erholung manchmal auch von doch schweren, großen Rollen?
Also ich habe mich natürlich total gefreut, Lassie zu spielen. Zum einen, weil meine Kinder das natürlich großartig fanden. Und mit Kindern will man ja immer gerne in Kinderfilmen spielen. Ich habe mich riesig auf Südtirol gefreut und musste dann feststellen, dass mein Bauernhof aber in Brandenburg stand und dann nur SFX sozusagen die Alpen hinten reingemacht hat. So ist das, wenn man dann eben beim Film ja häufig die Effekte sozusagen, die Filmförderung in den verschiedenen Orten auch dann ausgeben muss, das Geld. Genau, deswegen habe ich eigentlich tatsächlich nur 2 Tage in Südtirol verbringen dürfen, aber es war auch in Brandenburg sehr schön. Mir hat es ganz großen Spaß gemacht, so einen Film zu drehen, wo es mal einfach leicht und schön und fröhlich war. Und das waren dann ganz andere Herausforderungen.
Eben, genau. Also gegen das, was du sonst so gemacht hast, denke ich mir auch sehr unterhaltsam. Südtirol hat übrigens auch eine ganz tolle Filmförderung. Also die werfen sich mächtig ins Zeug und holen viele Filmproduktionen dorthin. Fand ich auch interessant. Und die haben ja auch was zu bieten, auch wenn du jetzt in Brandenburg warst. Jetzt ist das ja eine Figur, finde ich, ich habe es schon mal gesagt, die steht so durchaus auch als Ruhepunkt so ein bisschen in dieser sehr turbulenten Geschichte. Hunde werden geklaut, entführt, alles ist ganz furchtbar, Lassie ist gefährdet, all diese Dinge. Aber diese herzhafte, liebenswerte Tante, dachte ich mir, ist auch eine Figur, die auch du gern hattest?
Also ich mochte Cosima total gerne. Ich fand die, ich finde, sie ist so eine Figur, so eine Tante, die man sich einfach wünscht, wie ein Märchen. Also ich habe das sehr genossen, so mit Cosima ein bisschen durchs Leben zu gehen.
Hattest du selber so eine Tante oder hast du vielleicht sogar so eine Tante?
Nee, ich glaube, so eine Tante Cosima ist wirklich sehr außergewöhnlich. Die dann auch, das Besondere ist natürlich, dass sie einfach mitten in der Natur lebt und mit den Tieren und den Schweinen und den Hunden und so nah irgendwie an diesem, ja, ich weiß gar nicht, an diesem Urgefühl von Geborgenheit und Kindheit und Natur und Verbundenheit mit der Natur ist, das ist schon sehr besonders.
Und ich finde eben auch, was besonders an ihr ist, ist ja die Tatsache, dass sie diese Pflegekinder hat, also dass sie da auch sich eine Art Familie geschaffen hat, nicht? Also bei aller Unterhaltsamkeit, das ist ja auch eine Kriminalhandlung, ich finde, dass der Film schon auch solche Dinge mitverhandelt. Was bedeutet Familie? Was bedeutet Gemeinsamkeit?
Absolut. Also ich finde, es ist wirklich ein Film über die Kraft von eben aus seinem kleinen Schneckenhäuschen sich rauszutrauen, trotz aller Verletzungen, die man vielleicht erlebt hat, und in diese Kraft und Schönheit zu kommen, wenn man sich öffnet und dann mit anderen gemeinsam Dinge erlebt und bewegen kann.
Aber wie gesagt, es ist auch sehr, sehr leicht, Cosima gern zu haben, muss man schon ganz klar sagen. Jetzt gibt es immer wieder dieses Doofe, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Vorurteil, vielleicht stimmt es ja auch, dass Schauspieler und Schauspielerinnen gern mal sagen, also mit Tieren und mit Kindern zu spielen, ist schwierig. Man wird da herausgefordert, man spielt gegen etwas an. Die Kinder sind toll in dem Film, die Hunde sind es natürlich auch. Du hast ja auch ein ganz tolles Tier da an deiner Seite.
Also in der Tat, es ist kein Vorurteil, es ist einfach die blanke Wahrheit. Mit Kindern und Tieren drehen ist sehr herausfordernd, vor allem in der Kombination. Wenn man dann nicht nur ein Tier hat oder ein Kind, sondern drei Kinder oder Nico ist ja schon mittlerweile eigentlich ein sehr großes Kind. Und dann aber zwei Hunde und zwei Schweine und manchmal noch viel mehr Hunde. Also bei mir waren es gerne die zwei Hunde und die zwei Schweine. Das ist schon wahnsinnig herausfordernd. Und ich muss sagen, ich war bei der Premiere völlig überwältigt, weil ich finde, der Film ist wirklich ganz toll geworden. Ich bin ganz glücklich selber mit dem Ergebnis. Und ich hätte mir das eigentlich in meinen kühnsten Träumen beim Drehen nicht vorstellen können, dass der Regisseur das hinbekommt, aus diesem Wahnsinn so einen Film zu machen. Und man hat ja noch auch zusätzlich die Tiertrainer, die ja auch immer mit in den Szenen integriert sind und versteckt unterm Tisch. Und da muss das alles zusammen funktionieren. Und eigentlich wird die ganze Zeit, gibt es irgendwelche Tierbefehle, während man spielt und Dialoge hat. Und ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt von dem Endergebnis.
Ist es nicht immer so, dass da auch mehrere Hunde dann da sind? Also Lassie vielleicht auch sozusagen eigentlich von drei Hündinnen gespielt wird?
Also hauptsächlich ist Lassie wirklich ein Hund, Bandit gewesen. Und Lassie hat aber, ich würde mal sagen, wie so echte Schauspieler auch einfach noch zwei Stunt-Doubles gehabt. Mhm. Und der eine von den beiden war halt super, der konnte ganz schnell rennen und der hat so die ganzen Rennszenen gemacht. Und ein anderer Hund hat die Sprungszenen gemacht, also die artistischeren Szenen. Also im Grunde eigentlich wie Stunt-Hunde für Bandit, die dann, also der dann das meiste gespielt hat.
Mhm. Jetzt muss ich ja sagen, ich mag Hunde sehr, also gerade Lassie ist natürlich wunderbar und elegant und klug und liebenswert. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor Hunden, das ist nun mal so. Wie geht's dir so beim Drehen? Warst du da völlig angstfrei und dachtest du, das sind ja alles Profis, das wird schon laufen?
Also ich habe selber auch keine Angst vor Hunden. Hatte ich als Kind, habe ich aber dann verloren durch den Hund meiner Kindheit. Und ich mag Hunde total gern. Ich habe das ehrlich gesagt als sehr, sehr angenehm empfunden und schön mit den Tieren zu drehen. Und irgendwie macht es dann doch auch eine besondere Atmosphäre, weil man muss sich eben einstellen darauf, dass da Tiere sind. Und es braucht auch eine friedliche Atmosphäre, weil sonst, und die Tiere wiederum schaffen auch eine friedliche Atmosphäre. Und das ist irgendwie ein sehr, sehr, also in allem Wahnsinn auch ein sehr schönes Drehen.
Wir reden noch gleich weiter darüber, wie der Film entstanden ist. Lassie, ein neues Abenteuer jetzt im Kino zu sehen. Lassie, ein neues Abenteuer, und das ist wirklich ein großes Abenteuer, dieser zweite Film. Da geht's also um geldgierige Hundeentführer. Es wird auch der Hund entführt von Tante Cosima, ne? Und es wird letztlich dann immer wieder darüber gesprochen, was kann man tun gegen diese Hundeentführer? Was kann man machen? Wie kann man auch Lassie schützen? Lassie ist natürlich als wirklich super Rassehund, auch Hündin, sehr gefährdet. All das wird ja erzählt. Und Katharina, du spielst eben die Tante Cosima in einer Krimi-Handlung. Also es ist ja durchaus auch eine Geschichte mit zu Ermittlungen und Kampf gegen die Mächte des Bösen. Wie hast du das empfunden? Da fragt man sich immer beim Familienfilm, wie weit kann man da auch gehen? Also vielleicht ist es für Kinder dann auch manchmal schockierend, das zu sehen. Den Tieren darf es ja überhaupt nicht schlecht gehen in so einem Kinderfilm. Da wären die sehr empfindlich.
Also ich glaube, dass das hier eine ganz tolle Mischung ist aus wirklich einer spannenden Handlung und diesem Kriminalfall, gleichzeitig aber auch einer Tiefe mit der Geschichte der Pflegekinder und der Freundschaft, die sich so langsam anbahnt. Und dann ist es auch unglaublich komisch. Also die Bösewichte sind einfach, muss man sagen, gespielt von zwei Schauspielern, Dennis Mohnjen und Maike Jüttendonck, die einfach schreiend komisch sind. Und auch Annette Frier und Justus von Dochner, die sind einfach wahnsinnig lustig. Also der Film ist ist wirklich wie so ein ganz tolles Menü. Er hat so alles, was er braucht, finde ich.
Justus von Dochnany ist übrigens derjenige, der ja übrig geblieben ist, so von der Stammbesatzung aus dem ersten Film, so als putzsüchtiger Butler, der nicht richtig Urlaub machen kann und der ständig irgendwie in seinem Job drin bleibt. Jetzt haben wir ja Urlaubszeit, du musst gerade arbeiten, aber wie ist es bei dir so persönlich? Also wenn du dann Urlaub hast, liest du trotzdem Drehbücher und denkst du an die nächsten Projekte oder kannst du total abschalten?
Ja, aber das ist so eine Schauspieler- oder Künstlerkrankheit, dass man nie abschalten kann. Also es ist immer, es begleitet einen immer überall hin in irgendeiner Form. Und sei es, dass man dann, ich weiß nicht, Geschichten liest oder Bücher liest oder sich mit Psychologie auseinandersetzt oder Sachen liest, die irgendwie immer, also wirklich, ja, weil ich das auch liebe, was ich mache. So, das ist natürlich einfach, ich mag das auch immer weiter erkunden. So, und nee, ganz, ganz, wirklich so einen richtigen Urlaub ohne irgendwas hatte ich schon lange nicht mehr.
Du hast ja vom Humor gesprochen. Das finde ich auch in diesem Film eben wirklich ganz wichtig, dass man immer wieder auch lachen kann, ohne dass die Ernsthaftigkeit dieser Entführungsgeschichte in Frage gestellt wird. Da geht es schon richtig an die Existenz eben auch dieser Tiere. Aber ich denke, auch das ist ein Punkt, der dir sehr liegt. Also so ein Schmunzeln ist, glaube ich, eine Art von Humor, die dir liegt, die von dir übrigens viel zu selten abgefordert wird.
Also ich bin bereit für Komödien, wenn sie kommen. Ich liebe es sehr. Lustigerweise habe ich im Theater, eigentlich so meine erste wichtige Rolle nach der Schauspielschule, eine Komödie, bei der ich wirklich, also die Leute wirklich sehr viel gelacht haben. Und da hat man mir dann am Theater erstmal, musste ich mich beweisen, ob ich denn überhaupt ernsthafte Rollen auch spielen kann. Weil sie eigentlich dachten, sie kann ja nur lustig.
Komisch.
Das muss man sich dann immer so erarbeiten. Ja,
das hat sich jetzt aber sehr geändert, denn ich habe ein paar Filme genannt, du wirst schon sehr oft auch in sehr dramatischen und sehr ernsthaften Filmen setzt. Also wir haben es gehört, du bist bereit für die Komödie. Wie ist das jetzt mit der Bühne? Also ich habe dich da in der Schaubühne gesehen und eben Hedda Gabler unvergessen übrigens. Nach wie vor finde ich ein ganz großer Eindruck gewesen. Wie geht das auch weiter? Oder spielt Theater für dich überhaupt noch eine Rolle?
Also es war immer mal wieder so ein bisschen im Raum und hat sich dann unter anderem Corona-bedingt, ist dann eine Produktion nicht zustande gekommen. Und Hedda Gabler spielen wir eigentlich noch an der Schaubühne, verrückterweise. Also da haben wir auch die letzte Vorstellung im Januar vor Corona gespielt. Das war die 250. tatsächlich. Und theoretisch sollten wir jetzt, wenn wir mal Jörg Hartmann, Lars Eidinger, mich und die Schaubühne uns alle zusammenbekommen, hoffe ich sehr, dass wir dann irgendwann mal wieder nochmal spielen.
Denn die genannten Kollegen sind ja auch sehr gut beschäftigt vor der Kamera, wie wir wissen. Ermitteln ja auch zum Beispiel.
Genau.
Haben sehr viel zu tun. Katharina, letzte Frage. Du hast schon gesagt, was du gerade jetzt machst. Also du drehst eine Serie. Gibt es andere aktuelle Projekte, auf die wir uns jetzt auch freuen können in der nächsten Zeit?
Also es gibt auf jeden Fall eine Serie, die ich letzten Sommer gedreht habe, wo noch nicht ganz klar ist, wo die jetzt laufen wird, weil die von einem Streamingdienst, der jetzt doch nicht auf den europäischen Markt kommt, produziert worden ist. Und die heißt Ouija und ist eine Geistergeschichte in den 80er Jahren. Und ich finde, die ist ganz, ganz toll geworden, spielt in Südfrankreich und eine Co-Produktion. Und da bin ich ganz, ganz, ganz gespannt. Und das kommt dann irgendwann.
Jetzt haben wir dich aber erstmal auf der großen Leinwand im Kino. Lassie, ein neues Abenteuer, der Sommerfilm. Sehr sympathisch, familiengerecht vor allem. Und man merkt in diesem Film wirklich die Spielfreude von allen Darstellern, von den Zweibeinern und den Vierbeinern. Und zu dem Zweibeiner-Ensemble gehörte Katharina Schüttler, bei der ich mich sehr herzlich bedanke. Vielen Dank fürs Gespräch und schönen Sommer dir.
Sehr gerne.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.